Assalamu alaikum.
Salut.
Tambash.
Salam.
Hola.
Saubon.
Merhaban.
Krusach.
Salamuna urandikum.
Inaun inageshiku.
Vox Mundi.
Welcome to the Voice of Nations.
Auf Radio Bern Rabe von 95,6.
Vox Mundi.
Alle reden mit.
95.6.
Hallo und guten Abend. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Volksmundi-Sendung auf Radio Rabe. Ich bin Mahtab und mein Kollege Ehsan ist an der Technik. Eine Sendung über Rückkehrzentren und das Leben der abgewiesenen Asylsuchenden in der Schweiz gemacht. Wir haben von betroffenen Menschen gehört, wie schlimm sie in Nothilfezentren leben. Heute möchten wir darüber sprechen, was die Folgen und Konsequenzen dieser Lebensform sind und welche Auswirkungen das auf der menschliche Psyche hat. Vielleicht wissen manche Leute, wer abgewiesene Asylsuchende sind. Aber wie sie in der Schweiz leben, überleben und unter unmenschlichen Bedingungen leiden, niemand weiß. Abgewiesene Asylsuchende sind die Leute, die in der Schweiz keine Aufenthaltsbewilligung erhalten haben und deshalb die Schweiz schnell verlassen müssen. Aus diesem Grund leben sie in Nothilfezentren, die über keine Einrichtungen eines normalen Lebens verfügen und nur für einen Aufenthalt von wenigen Tagen vergesehen sind. Aber verlassen diese Leute die Schweiz wirklich in ein paar Tagen? Die Erfahrungen hat gezeigt, nein. Sie können nicht nach ihrem Land zurückgehen, weil dort ihr Leben aufgrund politischer, sexueller oder religiöser Probleme in Gefahr ist. Oder wegen Armut, Arbeitslosigkeit, Krieg und anderen Belastungen ein Leben in ihrem Land schwierig oder gar unmöglich ist. Sie bleiben in den Rückkehrzentren, weil dort zumindest ihr Leben nicht in Gefahr ist und sie wenigstens ein Stück Brot zu essen bekommen. Einige von ihnen leben dort viele Jahre mit keiner kleinen Hoffnung auf bessere Zukunft. Lange Zeit so überleben führt sie zu chronischen, psychischen und körperlichen Erkrankungen. Heute Abend haben wir zwei Gäste bei uns. Möchten wir mehr erfahren, was die psychischen Folgen des Nothilferegimes für abgewiesene Asylsuchenden sind. Wir haben bei uns Fana Asefau, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Urs Ruckerstuhl, Psychotherapeut im Studio. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung. Herzlichen Dank, dass ihr meine Einladung angenommen habt und seid hier. Ich bin sehr froh und gespannt für unsere spannende Diskussion. Fana, kannst du dich kurz vorstellen?
Mein Name ist Fana Asefau. Ich bin Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und leite das Trauma- und Migrationszentrum in Winterthur. In dem Projekt BB Trauma, also Brückenbauer und Trauma mit NCBI. Und darüber werde ich dann nachher berichten.
Herzlich willkommen. Und Urs, kannst du auch dich vor uns vorstellen?
Ja, ich bin Psychotherapeut, Psychologe, wie du schon gesagt hast. Ich habe mich schon lange mit diesen Faktoren, die unter ungünstigen, also die, mit den ungünstigen Bedingungen, die eben zu psychischen Störungen oder Problemen führen, befasst, noch vor der Zeit, bevor ich mit Migration und Flüchtlingsthemen befasst habe. Ich bin 1915, wurde ich pensioniert, bin als erstes dann mit meinem Sohn nach Ungarn gefahren, an die Grenze und nach Kroatien. Da waren die großen Flüchtlingsströme und dann später habe ich mich in bestimmten Projekten engagiert und das tue ich jetzt auch immer noch.
Ich glaube, solche Reise und vielleicht viele Gedanken hast du zu einer Studie geführt, oder? Du hast eine Studie gemacht. Willst du darüber uns ein bisschen erzählen?
Ich nenne es eher einen Bericht. Es gab eine Tagung von der Organisation, wo Unrecht zu Recht wird, in Zürich, wo man sich überlegt hat, wie man die Situation in diesen Notunterkünften besser veröffentlichen, öffentlich machen könnte und das Bewusstsein in der Bevölkerung halt heben. Und ich habe dann mich einer Gruppe angeschlossen, habe so eine Notunterkunft, einen Bunker in Urdorf besucht, ein besonders verwerfliches Beispiel einer solchen Notunterkunft, Bunker ohne wirkliches Tageslicht, mit künstliche Belüftung, also 6 Monate ist ja bei uns eigentlich nicht so schönes Wetter und das sind dann Bedingungen zusammen mit den anderen Faktoren, die, auf die wir noch zu sprechen kommen, die fürchterlich ist. Ich habe diese Unterkünfte, auch andere dann besucht und war schockiert als Schweizer Bürger, der ich ja eine Vision habe oder einen Blick für mein Land und gewisse Dinge. Die sind natürlich nicht so, wie ich sie gern wünsche, aber das war jetzt wirklich ein Ausreißer für mich, eine Erfahrung, die mich als Schweizer beschämt hat. Und dann habe ich mir vorgenommen, ich mache zusammen mit anderen einen Bericht. Wir gehen darauf ein, auf die Bedingungen, wir benennen sie, wir werden sie veröffentlichen. Als Psychologe natürlich habe ich dann Vorwissen bemüht, dass ich nicht schubladisieren wollte, sondern eben ich wollte das fruchtbar machen und anwenden auf die Lebensbedingungen der Geflüchteten, der Abgewiesenen in diesen Notunterkünften.
Und was ist Ergebnisse für diese Studie?
Also zunächst haben wir natürlich ziemlich genau versucht zu beschreiben, was sind die Lebensbedingungen da, und ich nehme an, das ist mittlerweile auch ziemlich bekannt, diese Bedingungen. 8,50 Franken in Zürich, eine Notunterkunft, die diesen Namen nicht verdient, komplette Isolation, dauernde Bedrohung, wegen des Status der Illegalität verhaftet zu werden, also eine Unsicherheit von A bis C, keine Lebensgrundlagen, die an irgendwelche Kontinuität, Sicherheit, Vertrauen aufbaut. Das haben wir mal dokumentiert und dann auch die entsprechenden psychologischen Modelle herangezogen, die eben zeigen, unter welchen Bedingungen Menschen psychische Probleme entwickeln und ja, Krankheitssymptome zeigen. Wir haben auch empirische, natürlich das Wissen ein bisschen zusammengetragen, international aus der Migrationsforschung, aber auch die wenigen Studien, die in der Schweiz getätigt wurden. Und glücklicherweise gab es gerade jemanden, die eine Person, Frau Davalo, die eine Masterarbeit darüber geschrieben hat und eine Untersuchung von Personen in diesen Notunterkünften gemacht haben. Und die zeigen eben schon, dass die Gesundheitssituation der Menschen, die in diesem Nothilfesystem leben, dramatisch ist. Also hohe Prozentsätze von posttraumatischer Belastungsstörungen, Depressionen, Angststörungen und auch sonstig natürlich Symptome der Verelendung und auch natürlich somatischen Symptomen. Da kannst du dann vielleicht mehr dazu. Ich habe dann natürlich die Menschen, also einige haben sich für mich interessiert und gefragt und so. Ich habe die besucht, dann kommen die plötzlich ins Gefängnis, ja, dann besucht man die Menschen im Gefängnis und nach dem Gefängnis kommt wieder eine andere Notunterkunft und wieder eine Überraschung und so bleibt man in dem Zyklus des Engagements.
Laut der Studie und vielleicht deine Beobachtung, du hast gesagt, es ist viele Leute, die dort krank sind, psychisch krank sind. Können wir sagen, sie haben mit dieser Krankheit nach Schweiz gekommen? Oder können wir sagen, die Bedingungen in Nothilfezentren macht die Leute sicher krank?
Ja, wenn man von psychisch krank redet, da wirst du mich unterstützen, müssen wir aufpassen. Es gibt natürlich diese ganzen Vorstadien, wo die Bereitschaft gelegt wird, dieses Schienensystem, wo sich dann psychische Störungen entwickeln. Und das, es gibt die ganze Palette unter den Menschen in der Notunterkunft, ganz gesunde Wiffe, die sich wehren, die sich Netzwerke bauen und viele Menschen kennenlernen. Und die sind natürlich sehr viel mehr geschützt als Menschen, die sich nicht wehren können, die Sprache nicht so schnell lernen, die sich nicht Freunde verschaffen können. Bis natürlich zum Punkt, wo Menschen dann in dieser Einsamkeit, in diesem Elend untergehen und die schon natürlich gewisse Prädispositionen mitgebracht haben, aus der Zeit vor der Flucht oder während der Flucht. Und die Palette geht halt von gesund bis labil, bis Symptome zeigen, aber noch nicht im klinischen Sinn, bis zu psychotischen Zusammenbrüchen.
Fana, du arbeitest direkt mit Geflüchteten, auch Abgewiesene oder
nicht? Ja, auch Abgewiesene, ja.
Und was ist deine Beobachtung?
Also Ergänzung zu dem, was Urs gerade erklärt hat, macht mich sehr betroffen, dass Kinder sich in diesen Zentren befinden, schwangere Frauen, Frauen im Wochenbett. Also ich habe Patientinnen, die diese Gruppe darbilden. Und ich habe zum Beispiel eine afghanische Frau als Patientin, die hat nachts in dieser Notunterkunft ein kleines Zimmer in der Nacht entbunden und der dreijährige Junge, also ihr Sohn, war dabei. Also sie schrie in der Nacht, sie hat stark geblutet und da war keine andere Fachperson, nur der Ehemann war dabei. Und also an demselben Tag, tagsüber, wurde sie untersucht, da war sie im Spital. Man sagte, es sieht alles stabil aus. Und dann kam sie nach Hause und die Geburt ging los in der Nacht. Und dann hat sie ein paar Stunden gelitten.
Im Zimmer?
Im Zimmer, in diesem Notzimmer. Da war kein Nachbar, da war niemand, der hätte helfen können oder Notarzt rufen. Spannend ist, nach der Geburt, der Ehemann, der selber schwerst traumatisiert war, also durch die Flucht, durch Erlebnisse in Afghanistan, dem ist es gelungen, sie zu unterstützen. Ein gesundes Mädchen wurde geboren, aber die Frau ist wie erstarrt nach der Geburt. Oh. Sie war völlig überwältigt, wie in einem Schockzustand. Und der dreijährige Junge konnte nicht mehr sprechen. Also wir nennen es, er war mutistisch. Er war so erschrocken, wie die Situation für den Vater war. Er kann ja noch nicht so darüber reflektieren. Aber als ich sie dann nach der Geburt sah, in der Sprechstunde, das war schon sehr bewältigend, was diese Familie dann so durchgestanden hat. Und so sind die Erlebnisse eben in dieser Notunterkunft. Oder eine andere Eritreerin, eine Patientin von mir, sie hat sich sehr gut stabilisiert, hat eine dreijährige Tochter. Und weil sie eine Straftat vor 3 Jahren begangen hat, also im Streit mit einem anderen, mit einer anderen Person, hat sie mit dem Messer auf dem kleinen Finger verletzt. Und deswegen war sie schon im Gefängnis, 2 Jahre in Gefangenschaft und das Kind war platziert bei Pflegeeltern. Sie hat es gut überstanden, Sie lebt für ihre Tochter und jetzt ist sie draußen, ist meine Patientin in dem Brückenbauer-Projekt mit NCBI, welches wir führen, ist sie gut integriert. Aber jetzt wurde entschieden, dass die Frau das Land verlassen muss, weil sie diese Straftat begangen hat. Deshalb ist sie von dem normalen, also Status F, hat sie jetzt sozusagen die Ausweisung bekommen und sie ist wieder sehr vulnerabel und suizidal praktisch. Und dank diesem Projekt, welches wir haben mit Brückenbauerinnen, mit Administrationunterstützung, kann ich diesen Fall weitertragen. Aber bedauerlicherweise ist das System so, dass Menschen, die stabil waren oder stabil sind, von außen einen Zwang bekommen, dass sie eigentlich immer verletzlicher werden und immer kränker werden. Und das ist kostensprengend auf der einen Seite. Dieser jungen Frau kann man nicht helfen, indem man sie in die Klinik einweist, selbst wenn sie suizidal ist, weil es die Situation nicht verändert. Ja? Sie ist da nicht kooperativ mit den Medikamenten, sie hat kein Vertrauen. Eigentlich ist das System selbst, das diese Verletzlichkeit, wie gesagt, auslöst. Und das ist bedauerlich. Und da kommen wir als Psychiater und Psychotherapeuten selbst nichts dagegen an. Das ist wie so ein Sisyphus-Arbeit. Man trägt den Stein nach oben, der rollt wieder nach unten. Man tut das wieder nach oben und der rollt nach unten.
Genau, meine Frage war zuerst, wie viel Unterstützung bekommen die Personen, zum Beispiel wie diesem Fall, das du gesagt hast, diese Frau, die im Zimmer eine Geburt hat, sie und die dreijährige Kind, ihr Mann, sicher alle sind jetzt noch in Schock. Wie viel sie Unterstützung oder Behandeln bekommen?
Also das Problem ist, ihr wurde ein Therapeut zugesprochen, aber sie versteht ihn nicht, weil sie kann die Sprache ja nicht. Und wenn man einen Übersetzer sozusagen dazu holt, also meiner Beobachtung nach, dann ist es nicht so, dass es auch gleichzeitig Kulturvermittler ist. Der Übersetzer übersetzt Wort zu Wort. Was diese Menschen brauchen, ist aber jemand, der sich als Kulturvermittler versteht, der die Schweiz kennt, ihnen das System erklärt und sie ermutigt, auch die Probleme überwältigen oder überwinden zu können. Also der Dolmetscher allein, immerhin übersetzt er, aber er kann nicht nonverbal oder das, was sie wirklich bewegt, ihre Not, so sehr rüberbringen. Deshalb ist es auch oft unbefriedigend.
Meinst du interkulturelle Dolmetscherinnen, oder?
Genau, interkulturell. Der würde einfach noch mehr die Situation beschreiben. Er kennt die Kultur und er beschreibt, was die Person fühlt. Ja, oder er beschreibt auch proaktiv, was die Hintergründe der Situation
sind. Was bedeutet in ihrem Kultur genau. Zum Beispiel, oder? Aber sie bekommen Psychiater oder die Termine bei einem Physiotherapeut oder so?
Es ist sehr rar. Also wissen Sie, rar im Sinne, zum Beispiel, wenn ich jetzt Sprechstunden für diese Gruppe anbiete, dann ist es eben einmal in der Woche, ja, kann ich Patienten sehen. Ja? Aber es sprengt den Rahmen, weil einerseits sind es sehr viele, ich habe gar nicht so viel Möglichkeit und andererseits gibt es Asylärzte, die entscheiden, eben zu welchem Facharzt der Patient, die Patientin gehen darf. Also die Wege selbst sind sehr kompliziert. Eine Patientin kann nicht einfach, weil sie sich psychisch sehr krank fühlt oder suizidal sich wehnt, zu einem Psychiater gehen, sondern es geht über den Asylarzt, der überweist dann an den Facharzt, und der muss dann auch noch, oder Psychologe, der muss dann aber auch Kapazität haben. Und diese Gruppe ist ja sehr Energie, wie soll ich sagen, und Zeit brauchend. Also ich habe wenige Kollegen, die Kapazität für diese Gruppe haben.
Genau.
Weil sie einfach viel mehr, wie ich schon beschrieben habe, Kosten und viel mehr Nerven aufreibend sind.
Ja, ich habe einen guten Freund aus Iran. Und manchmal, oder, dieses System, er sieht ja einfach ganz viele Brüche vor. Man will ja, dass die Leute gehen, die Abgewiesenen. Deshalb sind diese Brüche eben auch eingeplant. Und das ist ja das, Tödliche. Oder? Und manchmal müssen die Menschen so krank werden oder sich so stellen, dass sie eben einen Wutanfall produzieren, dass sie alles zusammenschlagen und das manchmal gar nicht so schlecht, dann werden sie in die psychiatrische Klinik eingewiesen. Dort ist es nicht schlechter als in den Notunterkünften, das ist eher besser. Und der hat zum Beispiel eine engagierte Ärztin dort gefunden. Die hat sich für ihn eingesetzt und hat für die psychiatrische Nachsorge sogar einen iranischen Arzt in einem Ambulatorium gefunden. Aber das ist ein Glücksfall. Aber manchmal, kürzlich musste wieder in der autonomen Schule in Zürich, war wieder so eine Person, die es nicht mehr aushielt, die selbst auf die solidarischen Menschen um ihn herum losgegangen ist, weil er eben eine paranoide Psychose entwickelt hat. Und der war auch nicht mehr in der Notunterkunft, es ist jetzt kalt, der hat dann die Fenster eingeschlagen und wollte da in der autonomen Schule schlafen, das ging natürlich nicht. Und da ist es ganz wichtig, dass man diese Menschen an der Hand nimmt, sie begleitet und wirklich auch einen Arzt oder ein Ambulatorium findet und dann klar sagt, so geht das nicht, wir lassen nicht los, wir wollen, dass sie einen klaren Plan vorlegen. Sonst gehen wir auch an die Öffentlichkeit. Das haben sie gemacht und es gibt also schon noch Ärzte, die ansprechbar sind und die dann Verantwortung übernehmen.
Genau, das finde ich eben auch. Also es gibt Kollegen und Kolleginnen, die sehr engagiert sind, ja? Aber die Ausdauer, so geht es mir auch, die kann nicht ewig bestehen. Ja, weil es ist so energieaufreibend und man kommt nicht zum Ziel, wenn derjenige immer bedroht wird, das Land verlassen zu müssen und ich den Patienten dauernd in die Klinik einweise und die sehr freundlichen und engagierten Kollegen das auch verstehen und das nochmal bezeugen. Die Suizidalität hat Hintergrund, dass er ausgewiesen wird. Das ist klar. Ja, die sagen, meine Leiche kannst du gerne in mein Land schicken oder in dem Drittland. Oft müssen sie ja in dem Drittland zurück, nicht zwingend zu ihrem Heimat, aber da, wo sie eben Fingerprint hatten. Und das ist eher so zerstörerisch für die Betroffenen, weil auch dort haben sie traumatische Erfahrungen gemacht, sexuelle, körperliche, psychische Gewalt. Aber das hat wie gar keine, wie soll ich sagen, das wird wie gar nicht mit einbezogen. Also zumindest wenig. Da muss man sehr viel schreiben als Arzt. Auch die Kliniken bezeugen das immer wieder. Also Patienten habe ich einige, die immer noch hier sind. Der Verfahren wird gestoppt. Aber wir Therapeuten kommen immer wieder an unsere Grenzen, weil wir sind immer beschäftigt mit Erklären, Schreiben. Wir machen viele Berichte, die gar nicht bezahlt werden.
I am a human, haven't I suffered for so long? Still the reason for hope, keep on holding on. I am a human, well I am a child like her. And if you look into my eyes, deep down there's a light. I'm not a Christian, I'm not a Muslim, I'm not a Jew. It shouldn't matter to you. I'm not a capitalist, and I'm not a communist. I'm not a socialist, I'm not the politics. Tell me, are these the reasons you can't live right? I am a human, haven't I suffered for too long? Still the reason for hope, keep on holding on. I am a human, yes I'm a child like her. And if you look into my eyes, deep down there's a light. I'm not a soldier, I'm not a jihadist, I'm not a Buddhist, I'm not a Hindu, I'm not a white, I am a who. I'm not black, and I'm not white. Tell me if this is why we fight. I am a human, haven't
haven't I suffered for so long? Still the reasons for hope keep on holding on. I am a human, well I am a child like her. And if you look into my eyes, deep down there's a light. I'm not a Christian, I'm not a Muslim, I'm not a Jew. It shouldn't matter to you. I'm not a capitalist, and I'm not a communist, I'm not a socialist, I'm not the politics. Tell me, are these the reasons you can't live right? I am a human. Haven't I suffered for too long? Still the reasons for hope keep on holding on. I am a human. Yes, I'm a child like her. And if you look into my eyes, deep down there's a light. I am a human. Haven't I suffered for so long? Still the reasons for hope. I am a human, well I am a child like her, and if you look into my eyes, deep down there's a light.
Vox Mundi,
the voice of nations,
on Radio Rabbit.
Urs, kannst du uns genau sagen, was in Rückkehrzentren führt die Leute zu Krankheit? Welche Bedingungen?
Ja, also es sind eigentlich eine geballte Ladung von Faktoren, von denen man weiß, auch sonst jetzt außerhalb. Also wenn man ganz arme Familien untersucht oder in Slums forscht, diese Faktoren sind allgemein bekannt. Faktoren, die den Menschen schwächen und ihn angreifen und destabilisieren. Und da findet man in diesen Notunterkünften eine ganze Reihe von diesen Faktoren. Natürlich Armut, oder? Und Armut ist nicht einfach Armut, das enthält schon eine ganze Palette von Faktoren. Es ist nicht nur die 8,50 Franken, es ist natürlich auch die Ausstattung dieser Notunterkünfte. Es ist alles sehr provisorisch. Dann schlafen Sie mal 3 Jahre lang in einem Zimmer mit 6 Leuten zusammen. Das Experiment müssen Sie mal bestehen. Und dann gibt es die ganze Palette von Zeiten extremer Langeweile bis zu Zeiten, wo es hektisch ist, wo die Leute ausrasten, aufeinander losgehen, wo einfach, ja. Und dann gibt es oft in Zürich mindestens, es ist ja in vielen Kantonen etwas anders, diese Eingrenzungen, nicht? Da bekommen die Leute noch Rayonverbot. Sie dürfen also aus der Gemeinde nicht ausbrechen. Da ist also die höchstmögliche Isolation, Vereinsamung. Sie können sich nicht mal mehr vernetzen. Sie können nicht mehr Sprachkurse oder sonst irgendwie Freunde treffen. Mhm. Isolation ist eines der schwersten Risiken für Gesundheit. Ja, und vor allem die Zerstörung des Sozialen, das ist, glaube ich, etwas vom Tragischsten und Verwerflichsten. Und natürlich das Erleben, dass keine Kontinuität, keine dauerhafte Sicherheit, das ist wie auf einem Eisfeld, das bricht immer wieder ein und das führt immer wieder zu größtmöglichen Erregungszuständen, Angstzuständen und Fassungslosigkeit und zu dieser Ohnmacht, oder? Und Ohnmacht ist nun irgendwie so eine Erfahrung, dass man, was man auch tut, es führt zu nichts. Diese gelernte Hilflosigkeit, das ist auch psychologisch untermauert. Und da versinken dann die Menschen so in Überphasen von Traurigkeit, Ohnmacht bis zu halt auch, dass der Selbstwert fängt an zu bröckeln. Und sie fangen sich sogar an zu verachten. Und das sind so diese schlechten Spiralen in der Entwicklung, die einfach fast notwendig in so einem Setting, in so einer Umgebung passieren. Genau. Das
ist ergänzend noch, was die jungen Menschen, die ich sehe, sagen, ist, dass sie keine Beschäftigung haben, weil sie haben immer gearbeitet. Ich kenne niemanden, der vorher nicht beschäftigt war, in seiner Heimat oder auf der Flucht. Das sind junge Menschen im Alter von 18 bis 35. Ja, wir haben keine, also ich habe keine Klienten, die jetzt irgendwie im mittleren Alter sind. Sind alle im gebärfähigen jungen Alter. Und sie brauchen Beschäftigung. Und für sie ist diese vernichtende Situation, dass sie keine Beschäftigung haben. Sie sagen, sie würden Bauarbeit machen, sie würden putzen, sie würden irgendwas machen, damit sie nicht an ihre Situation denken müssen. Und sie fühlen sich wertvoller. Dafür bekommen sie 10 Franken oder 5 Franken, aber sie haben etwas gemacht. Und das bricht ganz viele Menschen, dass sie wie warten. Sie warten und warten. Und das ist sehr zermürbend für junge Menschen, die das nicht gewohnt sind, nicht zu tun. Und in dem Nichttun fängt man an zu grübeln. Man lebt nicht mehr nach vorne, sondern in die Vergangenheit. Man hinterfragt sein Leben. Ja,
und ohne Hoffnung.
Genau, die Hoffnung fehlt eben.
Ja, genau. Wenn ich sage, alle Menschen in Rückkehrzentren sind psychisch krank, das ist richtige Aussage?
Nein. Nein. So kann man es nicht sagen. Also, Urs hat ja schon gesagt, die psychische Krankheit kann man so nicht definieren. Die Menschen, die ich sehe, sind verletzlicher geworden. Sie sind mehr irritierbarer. Und sie sagen, umso länger sie in der Schweiz sind, umso kränker fühlen sie sich. Sie müssen nicht sozusagen objektiv krank sein. Man findet nicht einen Tumor oder wirklich durch Testpsychologie festgestellte Depression, nicht zwingend. Aber der Mensch selbst fühlt sich nicht gesund, nicht intakt. Das ist sehr ausschlaggebend, weil ihnen so viele Werte fehlen, weil ihnen so viele Möglichkeiten nicht gegeben werden oder gar genommen werden, sich als vollständiger Mensch zu fühlen. Ein Mensch, der sich in Würde erlebt. Und da fühlt man sich oft krank, man schläft nicht, man grübelt, man entwickelt viele Symptome. So würde ich das definieren. Und ob es dann zu einer Psychose führt oder Depression oder die posttraumatische Belastungsstörung reaktiviert wird, das ist dann eben eine Frage vieler anderer Faktoren. Und ich stelle fest, die reaktive Depression, die eben durch, also wie soll ich sagen, äußere Umstände häufig, durch Lebensumstände entsteht, die sehe ich oft bei Patienten, die in diesen Zentren leben.
Kannst du abschätzen, wie stark die Krankheit deiner Patientin auf ihre früheren Lebensumstände zurückzuführen ist und wie effektiv waren oder sind die Asylverfahren und das Leben in Zentren?
Also die Patienten, die ich sehe und Klienten, die ich kenne seit mehreren Jahren, die sagen, die haben schon Schlimmes erlebt auf der Flucht, die waren fast dem Tod begegnet. Aber sie haben sich immer als Mensch gefühlt und hatten Hoffnung, morgen wird es besser. Nächstes Jahr wird es besser. Sie haben schon Schrecklicheres erlebt, aber sie waren handelnde Menschen. Sie konnten aus diesen Situationen immer rauskommen. Wo sie sich jetzt befinden, ist in einer Isolation, in einer Mauer, welche sie nicht durchbrechen können. Sie können nichts dazu tun, zum Beispiel durch schnelles Deutschlernen, durch schnelle Integration, durch irgendwas, das ihre Situation verändern, sondern sie werden von außen bestimmt. Das erklären sie mir, das macht sie krank, weil sie können selber nichts ändern. Ich habe einige, die schon dort sehr krank waren, auf der Flucht, aber die meisten, die ich sehe, sind, die hier sich krank wähnen, aus diesen beschriebenen Situationen.
Genau. Urs, hast du auch eine Meinung darüber oder möchtest du etwas ergänzen?
Ja, also es gibt natürlich große Forschung über die Peri und Post, also so wie es vorher wäre. Und es ist eben methodisch fast nicht auszumachen, wie sich die verschiedenen Verläufe zusammensetzen. Also es wir unterscheiden sicher zwischen vulnerablen Personen, die halt schon im Heimatland verletzlich waren, schon sehr viel erfahren haben oder unter bestimmten Bedingungen aufgewachsen sind. Und das bringen sie alles mit und das kumuliert sich auf dem Weg. Und das ist natürlich sehr abhängig vom Fluchtweg, von den Bedingungen der Flucht. Aber wie du gesagt hast, Fana, im Endglied angekommen, realisieren die Menschen, jetzt habe ich so viele schlimme Stationen durchlaufen und ich habe mich immer durchgeschlagen und meine letzten Kräfte mobilisiert. Jetzt bin ich da im Wartezustand oder im Zustand des Abgewiesenen und dann bricht ganz vieles zusammen. Oder? Und dann in dieser Ruhe, in dieser unheimlichen, es ist ja nicht ruhig, es ist eine unheimliche, hektische Ruhe, ist ein Widerspruch, aber da bricht dann vieles zusammen und bricht aus und manifestiert sich. Ja.
Danke. Hören wir ein Lied, dann kommen wir wieder im Studio.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems. Some people out of love. So I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Ihr seid auf Radio Rabe an der Sendung Volksmundi. Wir haben zwei Gäste und sprechen wir über die psychische Krankheiten in Rückkehrzentren. Wir haben bei uns Fana Asefau und Urs Rückestuhl. Vielen Dank für sehr, sehr gute Diskussion. Urs, möchte ich dir fragen, wie dauerhaft und tief sind diese psychischen Probleme?
Ja, das kommt eben auch darauf an, wie lange die Menschen dort verweilen. Ich habe in Urdorf einen Russen kennengelernt, der war schon 18 Jahre im Nothilfesystem. Und der glaubt nicht mehr an eine Zukunft. Er hat die Rechnung abgeschlossen. Wie er das aushält, weiß ich nicht. Also das ist so eine dostojewskische Figur. Aber es hat natürlich immer lange Nachwirkungen. Ich finde, diese Ohnmachtserfahrung, die geht sehr tief, oder? Normalerweise erleben wir uns wirksam. Wir können was tun. Und wir können uns Menschen anschließen. Und hier sind alle Griffe abmontiert, die es braucht, um sich hochzuhangeln, aufrecht zu gehen. Das ganz Schwierige finde ich, dass man die Menschen einem solchen Hilflosigkeitstraining aussetzt. Und falls man sie zurückschickt, nehmen sie das mit. Und dort sind sie wieder Bedingungen ausgesetzt, wo sie Selbstwirksamkeit, also das Gefühl, ich kann mich durchs Leben schlagen, ich kann mich meine Kräfte mobilisieren, ich habe ein Lebensziel, ich habe psychische Energie. Ich glaube, das mit diesem, mit dieser Hypothek auch gehen sie zu. Und das ist ein zusätzliches Verbrechen, oder? Dass man die Leute nicht nur nicht fördert, sondern ihnen noch Huckepack was mitgibt, dass sie sicher nicht fit macht für die Zukunft in ihrer Heimat.
Genau, weil vorher waren sie Handelnde. Das ist das, was ich beobachte. Sie haben immer überlebt. Irgendwie haben sie es geschafft, aus Gefängnissen auszubrechen, den Menschenhändler irgendwie auszutricksen. Sie waren immer handelnd. Aber hier verlieren sie im Verlauf ihre Fähigkeiten. Einerseits ist es eine völlig andere Kultur, das ist alles so strukturelle Andersartigkeit mit kulturelle Barriere, sprachliche Barriere. Und sie werden so isoliert und so abgeschnitten von sozialen Möglichkeiten, dass sie sich gar nicht, also die wenigen, eben die Kräfte haben, sich zu vernetzen. Es gibt einige. Und dadurch werden sie eben verletzlich. Und dann werden sie noch sozusagen in einem anderen Land zurückgebracht gegen ihren Willen. Und das ist das, was der Urs gerade beschrieben hat. Die sind dann Gebrochene. Also so fühlen sie sich. Die beschreiben mir in verschiedenen Sprachen, ich fühle mich gebrochen. Ich bin nicht mehr ich als Ganzes.
Ich möchte aber wirklich noch was anfügen, damit wir nicht diese Hilflosigkeit, die da gezüchtet wird, selbst übernehmen und auch noch weitertragen. Es gibt wirklich ganz viele Menschen in den Notunterkünften, die bleiben handelnd, mindestens in dem Rahmen, wo es möglich ist. Also die haben sehr viele Freunde, die sind aktiv, die gehen illegal an Deutschkurse, oder? Also dieses Projekt Autonome Schule in Zürich, da arbeiten alle gratis, die Lehrer, und man kann da hingehen. Und das finde ich auch die Bedeutung, die Wichtigkeit von NGOs, von Aktivistengruppen, von Hilfswerken. Da können wir etwas abfedern, etwas etwas bewirken. Und das ist ganz wichtig, denn die Menschen zu begleiten und ihnen immer wieder Mut zu machen. Genau. Das ist das Wenige, was wir tun können.
Finde ich super. Ja. Und genau in dem Rahmen ist dieses Projekt Brückenbauer und Trauma von NCBI Schweiz, wo ich ja mit als Ärztin arbeite. Und das finde ich so besonders, weil die Brückenbauer waren einige in dieser Situation vor ein paar Jahren. Und wenn die mir das so erzählen, die waren auch mal im Gefängnis, die waren mal ohne Papier, ja, als Sonnpapier haben sie mehrere Monate in der Schweiz gelebt. Aber sie haben das überstanden. Sie haben dann gekämpft und so wie du gesagt hast, Urs, sind Gewinner praktisch. Und sie sind die besten Vorbilder für die Menschen, die jetzt in Not sind. Und die erzählen ihnen das auch, dass sie das gut kennen. Aber es ist kein Grund, aufzugeben. Wenn ich das als Ärztin sage, bin ich gar nicht so überzeugend. Aber wenn der Brückenbauer in der Muttersprache des Klienten so überzeugend berichten kann, und ich weiß auch, dass du wieder da rauskommen kannst, das ist die beste Therapie. Sie brauchen mich viel weniger und der Brückenbauer ist viel mehr im Alltag der tragen kann und der ja, helfen kann.
Du hast ein kurz gesagt, Fania, aber ich möchte wieder fragen, kann eine Behandlung wirksam sein, solange sich die Lebensbedingungen von Menschen nicht grundlegend ändern?
Also das ist nicht nur bei den Menschen jetzt Geflüchtete in Notunterkünften. Ich würde sagen, es kann allen Menschen helfen, wenn sie einem Mensch begegnen, der menschlich ist und der vertrauenswürdig ist. Ich kann zwar das System nicht ändern, das sage ich Ihnen immer wieder. Ja, ich kann nicht gegen die Politik oder gegen Integrationscenter ankommen, aber ich bin einfach als Mensch präsent und versuche Symptombekämpfung zu machen. Ja? Und ich vernetze die Menschen, wie zum Beispiel in dem Brückenbauer-Projekt, dass ich nicht alleine bin. Dass wir versuchen, den Brückenbauer über Gemeinde oder über verschiedene Gefäße, dass das bezahlt wird. Und dann kann ich als Ärztin den Patienten unterstützen, der in Not ist. Aber ich mache Symptombekämpfung. Und das sage ich immer wieder. Es ist kostensprengend, weil mich würde man viel weniger brauchen, weil ich gar nicht so wirksam bin in dem Fall. Ich kann nur die Schlafstörung, ich kann die Appetitlosigkeit, die innere Angespanntheit. Dagegen kann ich medikamentös etwas tun und dass ich ein Umdenken versuche anzuregen. Du bist nicht jetzt Opfer, du kannst immer noch handeln, so wie früher. Was brauchst du dazu? Aber es braucht sehr viel Zeit, es braucht sehr viel Vertrauen und dass ich überhaupt den Menschen gewinnen kann. Weil die sagen immer, ich brauche nur ein Papier, dass ich hier leben kann.
Genau.
Du kannst mir gar nicht helfen. Deshalb verstehe ich nicht, warum man mich zu dir schickt. Dann sage ich eben, weil du versucht hast, dir das Leben zu nehmen. Deswegen bist du bei mir.
Ich habe mit vielen Abgewiesenen gesprochen und Interview gemacht. Alle sagen mich so,
genau.
Ich brauche ein Papier, weil ich möchte arbeiten, weil ich muss.
Genau.
Und wirklich denke ich, dieses System, niemand profitiert von diesem System. Mhm. Wenn wir diese Leute zurückschicken, schicken wir kranke Menschen. Wenn wir eine Aufenthaltsbewilligung geben, dann haben wir auch kranke Menschen. Das bedeutet, etwas muss verändert werden. Urs, wie kann etwas verändert werden? Wie können wir für diese schlimme Situation, schlimme Asylsystem rauskommen?
Ja, also ich habe kein Rezept, oder? Ich suche natürlich auch verzweifelt nach einem Ausgang. Und es ist natürlich, wir leben in einem politischen System, in einer Zeit, wo weltweit Menschenrechte abgebaut werden, auch in den Demokratien. Das ist der Skandal. Und Parteien haben ein leichtes Handwerk, wenn sie eben auf Fremdenfeindlichkeit und auf Ausschlussmechanismen, oder? Also irgendwie die eigenen Privilegien wahren, verteidigen. Das ist ein sehr wirksames Instrument. Und wie kann man diese Idee der Menschenrechte, oder? Und auch des Paktes für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte wieder mehr Gehör verschaffen? Wie kann man das in der Gesellschaft wieder präsent, spürbar machen? Weil abstrakt Empathie, oder? Selbst es gibt viele Sendungen über das Thema und ein bisschen wissen die Leute schon, aber sie vergessen sehr gerne. Und sie haben auch genug mit sich zu tun und mit den aktuellen. Und man möchte nicht noch das und das und noch Afghanistan und noch Südsudan und all das. Also es geht uns zwar gut, aber die Ängste sind leider auch in den wohlhabenden Gesellschaften zu Hause und tief drin verwurzelt. Also ich finde, wir müssen mit ganz vielem aufhören, mit ganz vielen kulturellen schlechten Gewohnheiten, die uns dazu führen, dass Mitgefühl nicht mehr Platz hat. Und da fängt es einfach an, oder? Dass wir einfach uns wieder öffnen können und wirklich zurückgehen zu diesen menschenrechtlich, zu diesen Menschenrechten. Und ja.
Super. Was noch ergänzen, was ich im Moment sehr schwierig finde, ist ja, dass die Situation sehr viel Geld kostet, die aber zu nichts führt. Das finde ich so spannend, weil es gibt Patienten, die ich begleite, die gehen fast wöchentlich akut in die Klinik, weil in dem Institut, wo sie dann wohnen, also in dieser Notunterkunft, wird jemand sehr akut in der Nacht, ja, wird fast gewalttätig, möchte sich aus dem Fenster herauswerfen, immer wieder ganz schlimme Sachen. Dann kommt er mit Polizei, Handschellen, ganz akut in einer Klinik. Dort bekommt er Medikamente. 2 Tage später wird er entlassen, weil er ist jetzt nicht mehr suizidal. 3 Tage später ist er in der gleichen Situation, kommt wieder akut in die Klinik. Und das kostet sehr viel Geld, aber es hat die Situation des Menschen nichts verändert. Mhm. Und das ist tragisch. Da ist Polizeieinsatz, da ist Notarzt, das kostet alles Geld.
Ja, die haben ja auch Menschen im Gefängnis besucht, oder? Das sind teilweise Leute, 7 Monate im Gefängnis. Ein Tag Gefängnis kostet, ich weiß nicht, 300, 400 oder 500 Franken. Also ist absolut grotesk. Aber ich möchte noch auf diese Aktion vielleicht kurz hinweisen, dass mindestens Fachleute, die wissen, unter welchen Umständen Menschen leiden und krank werden, dass die eine Stimme erheben. Und deshalb gibt es jetzt im Anschluss an diesen Bericht eine Aktion. Da macht auch NCBI, Derdes Om und verschiedene Organisationen machen mit. Also, dass sie bezeugen, oder was wir mit diesen Menschen machen, das ist fachlich nicht zu vertreten. Und mindestens da erhoffen wir uns, dass die Fachleute sagen, diese Praxis ist unhaltbar. Und mit diesen Unterschriften gehen wir natürlich zu Politikern und zu Behörden und wir hoffen, dass dann irgendwie das bequeme von sich weisen der ganzen Problematik nicht mehr so einfach ist. Man kann da nicht mehr sagen, wir haben das nicht wirklich gewusst.
Du sprichst über diesen offenen Brief, oder?
Ja.
Dieser offene Brief, du hast gesagt, wer unterstützt diesen offenen Brief, aber ich möchte wissen, was ist deine Erwartung von diesem Brief? Was bringt?
Wie gesagt, soll natürlich dann auch durch medial begleitet werden und in die Gesellschaft hinausgetragen, dass man vielen Menschen, Verantwortlichen und der Normalbevölkerung vermitteln kann, wir machen da etwas in der Mitte unserer Gesellschaft, das ist nicht kompatibel mit dem unserer Ethik, mit unserer demokratischen Verfassung, auch nicht mit unserem humanitären Erbe. Aber wir machen hier etwas völlig anderes. Es ist ein Schatten, der über diesem Land liegt, wenn wir das weiter so praktizieren. Aber natürlich wird das nicht viel helfen, wenn wir moralisch appellieren. Aber es braucht Fakten und das finde ich, immerhin können das die Fachpersonen, Psychiater, Psychotherapeuten, Psychologen bezeugen.
Ja. Und Politikerinnen?
An die wird dann natürlich werden diese Forderungen für eine Humanisierung der ganzen Situation herangetragen.
Ja, sehr schön. Und hast du auch etwas Fana darüber?
Ja, was mich sehr betroffen macht, ist, dass die Kinderrechtskonvention gerade bei diesen Kindern, über die wir gerade sprechen, bei den Geflüchteten, scheinbar nicht zählt. Das finde ich sehr bedauerlich, weil die Patienten, ich begleite deren Kinder, da müsste man eigentlich eine Gefährdungsmeldung machen. Aber auch wenn ich eine Gefährdungsmeldung mache, kommt es nicht zu tragen, weil sie gar kein Recht haben, hier zu sein. Und das ist so ein Widerspruch für mich in einem Rechtsstaat. Als Therapeut ist man völlig überwältigt, weil die Kinder haben ja die gleichen Rechte.
Genau. Hast du, Urs, etwas als letztes Wort?
Ja, es sind so viele, dass ich jetzt aufhöre.
Und du?
Es würde mich sehr freuen, wenn diejenigen, die Veränderungen anregen können, diese Sendung hören und vielleicht etwas darüber nachdenken oder das mit denen, die entscheiden können, thematisieren.
Genau, ich fühle mich wirklich für mich eine Pflicht, darüber immer und immer zu sprechen.
Genau.
Irgendwo, dass ich eine Plattform habe, weil denke ich, das muss nicht in der Schweiz so sein und die Leute so in der Schweiz leben. Ja, vielen Dank.
Danke.
Mit großer Hoffnung. Danke für viele, viele Info. Danke für die Diskussion. Danke für eure Zeit.
Vox Mundi.
The Voice of Nations. 95.6.
Unsere heutige Sendung kommt langsam zu Ende. Wir haben mit Urs Rukestuhl und Fana Asefa über die psychische Folgen des Nothilferegimes für abgewiesene Asylsuchende gesprochen. Ihr könnt diese Sendung wie immer auf www.rabe.ch/Voxmundi nachhören. Wir sind auch auf Facebook, wo ihr unsere Beiträge als gefällt mir markieren könnt. Auch per Mail sind wir erreichbar. Voxmundi@rabe.ch. Nächste Voxmundi-Sendung ist am Dezember und unser Thema ist solidarische Städte. Bis dahin alles Gute. Deletun Shadow, Labetun Khandan, Tschüss.
Chaque année, l'été comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe, on veut partir alors ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous venir sans rendez-vous. Travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser. Avoir un beau métier, pouvoir voyager, connaître ce que vous appelez liberté. On veut que nos familles ne manquent.
Vox Mundi.
The Voice of Nations.
Adios.
مع السلامة.
Ciao.
خدا حافظ.
إلى اللقاء.
Ade.
الله ده ملشا.
Kiali du Medisa.
To Sianjima.
خاطري وا.
Vox Mundi on Radio Rabbit.
95.6.